gibt allerdings eine Veränderung hinsichtlich Robert Farrell. Robert Farrell hat vor Mitte Oktober, nachdem er einen weiteren Herzinfarkt hatte, hat er ein ehrenrühriges, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ehrenrühriges Angebot der Staatsanwaltschaft angenommen und sich in teilschuldig bekannt und ist damit aus dem Verfahren raus. Aber in einer Pressemitteilung seiner Tochter, die auch online einzusehen ist, heißt es wörtlich, dass er das gemacht hat, um sein Leben zu retten, weil er sein Leben gefürchtet hat, weil ihn dieser Prozess so mitgenommen hat. Ja, wir wollten jetzt, ich habe euch anfangs ja schon unsere Diskussionsteilnehmerinnen, unsere Diskussionsanregerinnen und Referenten kurz vorgestellt. Wir würden jetzt, bevor wir gleich eine Unterbrechung machen und danach dann auch die Diskussion eröffnen, würde ich gerne alle vier bitten, sich noch mal kurz, sich kurz vorzustellen und auch zu positionieren mit einem Statement. Und das ist die Runde, die bleiben wir jetzt mal ein. Mit Konstanz.
Da ich schon so viel gesagt habe am Anfang, will ich nur kurz eine Sache aufgreifen, die schon hoffentlich merkbar mitschwang in dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also, wenn man sich die Absurdität dieser Anklage anguckt, diese Anklage an Steve Kurz, die aber offensichtlich dreieinhalb Jahre offene Ermittlungen zu rechtfertigen scheint, also dreieinhalb Jahre Überwachung, dreieinhalb Jahre dieses Damoklesschwert der 20 Jahre Haft an Drohung, dreieinhalb Jahre Telefon-E-Mail-Aufzeichnung, Ausforschung des Umfelds und so weiter. Und diese Diskrepanz zwischen dieser Haftandrohung, zwischen diesem massiven Aufwand, der das ist, so viele Leute so lange ständig zu beobachten, und auf der anderen Seite, was hier eigentlich übrig bleibt an konkreten Vorwürfen und an konkreten Tatbeständen. Und um das mal zu übertragen, um jetzt ein bisschen auch überzuleiten zu den anderen Beiträgen, wenn man sich anguckt, dass in Deutschland nur 3% der unter 129a begonnenen Ermittlungen wirklich mit einer Verhaftung unter dem Anfangsverdacht, also auch wirklich abgeschlossen werden, wäre meine Zuspitzung, dass ich hier meines Erachtens neben dem ganz konkreten Interesse, nämlich hier herauszufinden, ob Herr X oder Frau Y kriminell oder terroristisch ist, noch ein weiteres Interesse des Staates zeigt. Und ich würde sagen, es ist ein ganz gezieltes Interesse daran, ganze Gruppen in der Bevölkerung auszuhorchen und einmal durchzuscannen. Also ich sage das mit Absicht jetzt ein bisschen zugespitzt, damit wir vielleicht auch ein bisschen Diskussion dann haben. Ich glaube, dass es sozusagen ein gezieltes Interesse des Staates ist, hier Organisations- und Bewegungsraster zu erstellen und auf die Art und Weise in Gruppen, in die es vielleicht sonst schwierig ist, reinzukommen, weil vielleicht der Rechtsstaat auch noch ein bisschen was übrig gelassen hat oder es ist einfach zu aufwendig, auf die Art und Weise sich selbst die Grundlage dafür geschaffen hat. Und ich zuspitzen würde halt sagen, dass das Ziel von so Verfahren immer auch die Ermittlung selber ist. Und damit zusammenhängt auch die Abschreckung und die Einschüchterung, die es natürlich auf diese Gruppen hat. Also es sind natürlich Linke getroffen, auch Sympathisanten mit linken Gedankengut oder wie ich es nennen will. Ich denke aber auch in einem zugespitzten Maße auch sogenannte Mitte der Gesellschaft. Also bei Steve Kurz ist es so, dass das jetzt schon Auswirkungen hatte auf die ganzen Studenten und die Wissenschaftler, die an diesen wissenschaftlichen Unis sind, auf ihre Forschung hatte. Und ich glaube, das ist wirklich gerade auf Leute, die sich vielleicht nicht erstmal als links verstehen, sondern erstmal als in irgendeiner Form kritisch, weil sie zum Beispiel ein Problem damit haben, dass das Essen in Staaten nicht gelabelt ist und deswegen bestimmte Praktiken unterstützenswert finden, sich das jetzt noch ein zweites Mal überlegen.
So, dann gebe ich jetzt Mikro an Bord an nochmal Christina Klemm, der nachher gekommen ist. Mal kurz, Christina Klemm ist die Verteidigerin von André Wolben in dem laufenden 129a-Verfahren.
Ja, guten Abend. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, hier überzuleiten zu dem zu dem konkreten Fall. Ich soll hier auch nicht nur ein Statement abgeben, so habe ich das verstanden, sondern doch auch nochmal kurz schildern, was in dem aktuellen 129a-Verfahren passiert ist. Das in 5 Minuten, das ist ein bisschen schwierig, ich werde das sehr kurz und knapp versuchen. Die große Parallele ist die unglaubliche Absurdität der Vorwürfe. Das ist auch in dem aktuellen MG-Verfahren so. Eingeleitet wurde das Verfahren im September 2006, und zwar gegen 4 Personen, die alle mehr oder weniger wissenschaftlich tätig sind. Der Beginn des Ermittlungsverfahrens stellt sich nach den Akten so dar, dass eine Internetrecherche vom BKA angestellt wurde. Da wurden, also wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber da wurden offenbar Begriffe, Bekennerschreiben der MG-militanten Gruppe eingegeben und verglichen mit anderen Veröffentlichungen. Und dann fand sich ein anderer Text, ein Text, der in der Zeitung Telegraph veröffentlicht worden war. Und da fanden sich ganz also unglaublich verdächtige Übereinstimmungen, nämlich Worte wie marxistisch-leninistisch, Reproduktion, also ganz banale Begriffe, 8 Begriffe waren das, das war die Übereinstimmung. Und daraufhin wurde gegen diese Person, die diesen Artikel veröffentlicht hat, auch unter seinem richtigen Namen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach sehr kurzer Zeit wurde dann dieses Ermittlungsverfahren auf 3 weitere Personen erweitert, die mit dieser Person zusammen veröffentlicht haben, vor allem wissenschaftlich veröffentlicht haben. Staatssoziologen, ein Journalist. Diese 4 Personen, das waren dann die Personen, gegen die das Verfahren eingeleitet wurde. Ein sogenannter Anfangsverdacht hat in dem Moment bestanden, sagt auch der BGH mittlerweile. Ein Anfangsverdacht ist nichts. Ein Anfangsverdacht ist, dass ich anfange, jemanden zu verdächtigen, mehr auch nicht. Das führt aber dazu, dass der BGH und der Ermittlungsrichter beim BGH Beschlüsse erlassen hat, wie zum Beispiel die langfristige Observation, eine Videokamera vor die Wohnungseingänge, Telefonüberwachungen, und zwar nicht nur Telefonüberwachungen der 4, gegen die ein Anfangsverdacht bestanden hat, sondern auch gegen die Lebensgefährtinnen von diesen Personen und gegen alle Personen, die sich irgendwie in diesem Umfeld befinden. Man ermittelte und ermittelte und man fand nichts. Diese Beschlüsse vom BGH sind immer 3 Monate gültig. Das führt dann dazu, dass dann das BKA sagt, wir haben nichts gefunden, der Anfangsverdacht hat sich nicht erhärtet, wir müssen also weitermachen. Also erlässt der BGH den nächsten Beschluss, um eben weiterzumachen. Also weitere Ermittlungen immer verschärfter. Was sich aus der Ermittlungsakte ergibt, ist meiner Überzeugung nach auch nur ein Bruchteil dessen, welche Überwachungsmaßnahmen tatsächlich angewandt wurden. Also wir wissen, dass zum Beispiel auf das Handy meines Mandanten jede Stunde 2 sogenannte stille SMS geschickt werden, seit September letzten Jahres. Also immer geortet wird, wo sein Handy ist, ob es an ist oder nicht. Das findet sich sehr versteckt in der Ermittlungsakte. Also ob das tatsächlich dann so ist, kann man nicht wirklich erlesen. Es gibt auch Anhaltspunkte für Lauschangriffe, es gibt Anhaltspunkte dafür, das war jetzt neulich recht groß in der Presse, das ergibt sich aus der Akte, dass die Stasi-Akten herangezogen wurden. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass GPS-Sender eingebaut wurden, etc. So, nun traf sich mein Mandant, oder so heißt es in den Ermittlungsakten, 2-mal im Überwachungszeitraum auch mit einer anderen Person. Das war sehr verdächtig für die Ermittlungsbehörden, denn er soll mit dieser Person sich über Internet verabredet haben und das verschlüsselt. Also wurde diese Person auch direkt in das Ermittlungsverfahren übernommen. Gegen diese Person wusste man nichts, sie war auch nicht verdächtig vorher. Mein Mandant nochmal zurück, besonders verdächtig deswegen, weil er auch in linken Strukturen sich bewegt. So, das ist etwas, was ihn ganz besonders verdächtig macht, weil er eben nicht nur Wissenschaftler ist, sondern auch sich in bestimmten sozialen Bewegungen engagiert. Die andere Person übrigens ganz besonders verdächtig deswegen, weil sie sich nicht in linken Strukturen bewegt. Auch das ein typisches Merkmal eines Terroristen. Diese Person wurde dann verfolgt und überwacht, genauso wie mein Mandant. Und nun, wie es der Zufall so will, soll diese Person dabei observiert worden sein, wie sie versucht hat, mit weiteren zwei Personen Brandsätze unter LKWs gelegt zu haben. Diese Brandsätze haben keinerlei Schaden angerichtet, sie wurden ausgetreten, oder ausgemacht, also es gab keinen Schaden. Und nun sind diese drei Personen, die diese Brandsätze gelegt haben, weil einer von diesen drei Personen einmal oder zweimal in seinem Leben sich mit meinem Mandanten getroffen hat, Mitglied einer terroristischen Vereinigung dieser sieben Personen. Also das Konstrukt absurd, führt aber dazu, dass die drei bei dieser Brandstiftung entdeckten Personen zusammen mit meinem Mandanten dann verhaftet wurden, im Hubschrauber aufgrund ihrer ganz besonderen Gefährlichkeit nach Karlsruhe gebracht wurden und dann in Untersuchungshaft landeten. Das ist eigentlich der Vorwurf. Es ist dann so gewesen, dass gegen meinen Mandanten der Haftbefehl nach einigen Wochen ausgesetzt wurde. Das heißt, er wurde freigelassen und zwar, ich bin davon überzeugt, deswegen, weil eine riesige Solidarität sofort entstanden ist, weil viele Menschen protestiert haben. Und das ist das große Glück dieses Verfahrens, dass es endlich mal jemand interessiert, dass hier solche Ermittlungen angestellt worden sind. Der Haftbefehl gegen meinen Mandanten ist mittlerweile aufgehoben worden. Der BGH hat entschieden, dass hier niemals ein sogenannter dringender Tatverdacht bestanden hat. Und er hat reingeschrieben in seiner Entscheidung, dass wir Juristen und Juristinnen können das schon als Ohrfeige lesen, dass eben ein dringender Tatverdacht bestehen muss und nicht reine Vermutungen ausreichen. So, das ist also, das sollte man denken, dass das auch der BGH weiß oder der Ermittlungsrichter, so ist es hier aber nicht gewesen. Der Haftbefehl gegen meinen Mandanten ist weg. Die Ermittlungen dauern fort, auch die Überwachungen. Davon muss man ausgehen. Ich habe vor zwei Wochen mal angefragt, ob sie denn weiter überwachen und auch darum gebeten, das einzustellen. Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass sie darüber keine Auskunft geben, ob sie überwachen. Die anderen drei Personen sitzen weiterhin in Untersuchungshaft und zwar weiterhin wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die allein deswegen besteht, weil diese drei Personen Kontakt mit meinem Mandanten gehabt haben sollten. Also das ist das, was weiterhin erschreckend ist an dem Verfahren. Es wird morgen, so hat der BGH entschieden oder mitgeteilt, eine Entscheidung darüber geben, ob die drei weiterhin in Untersuchungshaft bleiben. Ich gehe davon aus, dass der BGH entscheiden wird, dass hier keine terroristische Vereinigung vorliegt. Ich denke, das ist nicht haltbar. Das macht aber nicht Hoffnung. Also das macht Hoffnung in diesem Verfahren, denn in diesem Verfahren muss man sagen, da sind sie wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Das kann man so sagen. Das war ein großer Fehler. Es ist aber der allgemeine Trend und das ist auch das Erschreckende auch hieran, dass es diese Verfahren überhaupt gibt und dass es 129a-Verfahren gibt, die meistens ja nicht bei Haftbefehlen enden, sondern einfach nur bei Ermittlungen, die irgendwann eingestellt werden. Es gibt hier immer die Zahlen, 2.500 Betroffene oder so in den letzten Jahren. Das kann gut sein, das weiß ich nicht genau. Es gibt unendlich viele Betroffene, die meistens ja überhaupt nicht erfahren, dass ein solches Verfahren gegen sie eingeleitet worden ist. Weil wenn man keine offizielle Kenntnis davon erlangt hat, wird man auch nicht offiziell davon informiert, dass das Verfahren wieder eingestellt worden ist. Diese Verfahren laufen. Wir sagen zum 129a, es ist ein Ermittlungsparagraf. Das heißt, er ist eigentlich vor allem dazu da, um hier bestimmte Umfelde zu erforschen. Und das ist sicherlich auch das, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Verfahrens war. Und es ist noch nicht eingestellt und ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt in den nächsten Tagen eingestellt werden wird. Vielleicht das erste Mal und dann können wir später reden.
Nochmal für ältere Nachzüglerinnen. Die nächste, das nächste stellt sich vor Claudia Grote, freie Journalistin und aktiv im Solidbündnis für das Verfahren, für die Einstellung des Verfahrens.
Okay, hallo. Ich bin gebeten worden, so ein bisschen aus der Soli-Arbeitspraxis erstmal zu erzählen. Dazu möchte ich erstmal so ein paar Schritte zurückgehen. Anfang August, wir haben die Situation, dass vier Leute festgenommen worden sind, dass bei drei weiteren Hausdurchsuchungen sind. Natürlich ist auch das Umfeld davon betroffen. Die Lebensgefährtinnen sind betroffen bei den Hausdurchsuchungen. Es geht um Kinder, es geht um vier Leute, die in Haft sitzen, wo sich darum gekümmert werden muss, wie die Miete weiter bezahlt wird, was ist mit ihren Jobs. Viele Leute haben sich da das erste Mal getroffen. Das ist sozusagen unsere Ausgangssituation. Anfang August sitzen mit ungefähr 20 Leuten, die sich die teilweise schon politisch zusammengearbeitet haben und sich teilweise noch nie gesehen haben, um uns eben über diese vielen erstmal auch sehr praktischen Dinge auszutauschen, um zu gucken, wie können wir solidarisch sein, wie können wir helfen, was wird eigentlich jetzt überhaupt als erstes gebraucht. Darüber hinaus gibt es natürlich auch viele andere Leute, das war sehr schön, die wissen wollen, was können wir denn jetzt tun? Sollen wir Briefe schreiben, sollen wir Bücher schicken und so weiter und so fort. Das heißt, es geht erstmal um viel Koordination und auch viel darum, mit einer ziemlich überfordernden Situation umzugehen. Das ist aber nur der erste Schritt oder ein Teil des Ganzen. Der andere ist natürlich auch, dass wir politisch damit umgehen wollen, dass wir... Moment. Genau, dass unsere politischen Forderungen natürlich sind, dass alle drei wieder, alle vier wieder raus müssen. Alle drei, weil jetzt ja noch drei sitzen, bei André ist es ja so ausgegangen, dass er nicht mehr in Haft ist. Dass wir fordern, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird und dass wir uns darüber hinaus, und ich denke, das ist was, was bisher eigentlich relativ gut gelungen ist, auch eine breite Debatte darüber wünschen, was ist eigentlich mit diesem 129a? Ich denke, da haben uns viele Sachen, die gerade so gesellschaftlich passieren, auch geholfen, dass jetzt eben nicht nur diese Sachen mit Stasi-Akten bekannt geworden sind, sondern dass Telefonate mit Journalisten abgehört werden, dass es gerade eine Debatte um Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung gibt, also alles, was so zum Stichwort Sicherheitsstaat gehört. Ich denke, das hat auch mit dazu geführt, dass es gerade eine breite Debatte darüber gibt und das ist für uns gut. Darüber hinaus wünschen wir uns natürlich genau solche Veranstaltungen wie hier, wo wir eben von dem Verfahren erzählen, wo Leute auch mal weiter überlegen, okay, wie können wir denn solidarisch sein, was können wir für Aktionen machen, was hat eigentlich das, was da mit den Lieben passiert, irgendwie mit uns zu tun und wie wollen wir das umsetzen. Genau. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen, weil ich jetzt einen schwierigen Schwenk zu machen habe. Und zwar von den Soli-Aktionen zu dem, dass wir natürlich auch unglaublich viel Geld brauchen. Und zwar ist es so, dass es tatsächlich bei dem, was ich gerade gesagt habe, darum geht, dass Mieten bezahlt werden müssen, dass Krankenkassen bezahlt werden müssen, dass Anwälte bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt die dankbare Aufgabe, am Ende meines Statements darauf hinzuweisen, dass wir auch hier Spendendosen aufgestellt haben. Da hinten werden sie gerade schön gezeigt, damit ihr sie auch alle noch mal schon mal gesehen habt. Genau, ich denke, so als Schlussstatement, Solidarität auch in diesem 129a-Verfahren ist immens wichtig und es ist immens wichtig, dass wir eine breite gesellschaftliche Debatte darüber führen, um diesen Paragrafen endlich abzuschaffen.
So, auch hier noch ein Satz. Also, als nächster wird jetzt Tobias Ringelstein sich vorstellen. Du hast mit dem konkreten Verfahren eigentlich nichts direkt zu tun. Du arbeitest eher in einem weiteren Kontext dazu, was sich in Sachen Sicherheitspolitik in den letzten Jahren so alles getan hat.
Ja, ich will versuchen, das in dem kurzen Statement ein bisschen in einen breiteren Rahmen zu stellen, also ein bisschen ein paar Worte zu der allgemeinen Entwicklung sagen. Meiner Meinung nach können wir seit den 1990er Jahren einen relativ grundlegenden Wandel in der staatlichen Sicherheitspolitik beobachten. Ich will versuchen, den kurz an drei Aspekten, die ich für relativ bedeutsam halte, klar zu machen. Wir haben einerseits, können wir beobachten, eine sehr umfassende Präventionsorientierung. Also bei den Sicherheitsbehörden besteht schon sehr lange der Wunsch, also schon seit Jahrzehnten, wenn nicht schon seit 100 Jahren, nicht zu reagieren auf Dinge, die schon passiert sind, sondern eben im Vorfeld einzuwirken, um zu verhindern, dass Straftaten überhaupt geschehen, dass sich bestimmte Gefahren konkretisieren. Und diese Entwicklung hat sich nun in den letzten 10, 15 Jahren relativ deutlich auf dem Sicherheitsbereich niedergeschlagen. Dafür steht paradigmatisch der Begriff des Risikos. Anlass für staatliches Handeln, für polizeiliches Handeln ist nicht mehr unbedingt ein Anfangsverdacht, wie wir ihn ja hier vorhin schon gehört haben, oder eine Gefahr, das heißt konkrete Anhaltspunkte, dass eine Straftat begangen wurde, dass ein Schaden eintreten wird, sondern orientiert wird sich an so einer berechenbaren Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Faktoren in der Zukunft irgendwas auslösen können. Beispielsweise Tony Blair hat das vor ein, zwei Jahren mal auf die Spitze getrieben, wurde statistisch errechnet, dass in Großbritannien die Wahrscheinlichkeit, dass alleinerziehende Mütter, dass Kinder von alleinerziehenden Müttern kriminell werden, höher ist, als wenn zwei Eltern vorhanden sind. Deshalb hat er dazu aufgerufen, dass das doch möglichst frühzeitig schon bekannt gemacht werden soll, dass alleinerziehende Mütter eben bevor ihr Kind geboren ist, am besten schon darauf einwirken, dass dieses später nicht kriminell wird. Was daran deutlich wird, die Prävention zielt darauf, schon ganz, ganz weit im Vorfeld einzugreifen, auch in Grund- und Bürgerrechte einzugreifen, um bestimmte Faktoren, die eben als risikohaft berechnet worden sind, unschädlich zu machen, zu neutralisieren. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel die situative Kriminalprävention, das heißt, dass Räume in der Öffentlichkeit umgestaltet werden, um dort unerwünschtes Verhalten zu vermeiden, also zum Beispiel, dass Sitzbänke, Sitzgelegenheiten an bestimmten Örtlichkeiten entfernt werden, um zu vermeiden, dass sich dort unerwünscht Leute aufhalten, Alkohol konsumieren oder ähnliches. Diese Präventionsorientierung erfordert zugleich ganz viel Informationen, weil es muss eben berechnet werden, prognostiziert werden, was ein Risikofaktor ist. Damit einhergehen also sehr, sehr weitgehende informatorische Eingriffe. Beispielhaft dafür zum Beispiel auch die Vorratsdatenspeicherung oder der automatische Kennzeichenabgleich an Autobahnen, der mittlerweile schon in vielen Polizeigesetzen steht. Was da so perspektivisch am Horizont aufscheint, ist eigentlich der Wunsch, ist auch gerade schon mal angeklungen, alles zu rastern, alles zu screenen, um Risikofaktoren so früh wie möglich zu erkennen und was dagegen unternehmen zu können. Letztendlich landen wir alle, also die Bevölkerung als Gesamtheit im Blickfeld der Sicherheitsbehörden damit. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist das Zusammenwachsen der Sicherheitsinstitutionen. Wir können einerseits beobachten, dass der Bund seine Kompetenzen in dem Bereich erheblich ausweitet. Ein Beispiel ist der Bundesgrenzschutz, der bezeichnenderweise mittlerweile Bundespolizei heißt und auch neue Kompetenzen bekommen hat. Und der Bund versucht, dies eben zu einer eigenen schlagkräftigen Truppe auszubauen. Eigentlich ist Polizei Ländersache. Und ebenso wird das BKA als Kriminalpolizei immer weiter mit neuen Befugnissen und Ressourcen ausgestattet. Der Bund ist also dabei, hier gewisse Kompetenzen an sich zu ziehen und zu zentralisieren. Gleichzeitig können wir beobachten, eine Zusammenführung polizeilicher, exekutiver Befugnisse und geheimdienstlicher Befugnisse. Eigentlich haben wir als Lehrer aus dem Nationalsozialismus ja das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten, was gerade in den vergangenen Jahren immer weiter noch aufgeweicht worden ist. Zum Beispiel in einem ersten Schritt über diese gemeinsamen Dateien, ja, also dass es zum Beispiel die Antiterror-Datei gibt, in die alle Sicherheitsbehörden ihre Informationen einstellen, war ein erster Schritt. Mittlerweile ist es aber auch durchaus so, dass die einzelnen Institutionen an einem Tisch sitzen und zusammenarbeiten, also beispielsweise hier im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Treptow, also quasi hier um die Ecke sitzen Geheimdienste und die verschiedenen Polizeien und andere Behörden zusammen an einem Tisch. Autoren haben schon geredet von einem Bundessicherheitshauptamt. Ich bin ein bisschen vorsichtiger mit so einem Parallelen, aber es geht jedenfalls in diese Richtung, ja, also eine Zentralisierung beim Bund einerseits und Zusammenführung von geheimdienstlichen und exekutiven Befugnissen andererseits. Parallel dazu haben wir gerade seit 9/11 halt eine verstärkte internationale Zusammenarbeit der Polizeien und Geheimdienste. Der dritte Aspekt ist eher rechtlicher Art. Meiner Meinung nach können wir gerade in den vergangenen Jahren eine Erosion des Rechtsstaats beobachten, die eine neue Qualität erreicht. Und zwar nicht in dem Sinne, dass der Rechtsstaat abgeschafft wird oder dass einzelne Grundrechte abgeschafft werden, sondern vielmehr, dass sich ein schleichendes Verständnis von Grundrechten und vom Rechtsstaat durchsetzt. Rechtsstaatliche Grundsätze sind keine absolut wirkende Begrenzung gegen die genannten Entwicklungen, auch wenn viele Leute sich darauf berufen, sondern sie verändern sich vielmehr selbst. Das ist nicht unbedingt neu, aber gerade besonders relevant, um vielleicht nochmal deutlich zu machen, also welche Relevanz das gerade hat. Es gibt mittlerweile Staatsrechtsprofessoren, die sich hinsetzen und Bücher schreiben, in denen quasi offen gegen das Grundgesetz, gegen die Verfassung gearbeitet wird und die konservativen Innenpolitikern damit die Legitimation in die Hand geben für Maßnahmen, die vor 5 bis 10 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Ein Beispiel dafür ist die Debatte um das Folterverbot, ja, die schon mit dem Fall Magnus Gefgen in Frankfurt am Main eingesetzt hat. Das war in meiner Erinnerung so der erste Punkt, wo sich auch tatsächlich namhafte Juraprofessoren hingesetzt haben und gesagt haben, na, da muss man doch mal überlegen, ob das nicht geht. Ein weiterer Punkt war das Luftsicherheitsgesetz, ja, dass die Regierung sich hingestellt hat und gesagt hat, wir können ein vollbesetztes Flugzeug abschießen, war vorher auch relativ undenkbar. Und mittlerweile wird auch von Staatsrechtsprofessoren diskutiert, ob man nicht den Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also die Menschenwürde, doch einschränken können muss. Bisher war eigentlich immer die Vorstellung, das ist die Zentralnorm unserer Verfassung, also sozusagen der Grundsatz des Grundgesetzes, da ist keine Einschränkung möglich, auch daran wird nun geschraubt. Das kurz zu dieser Entwicklung als Skizze. Meiner Meinung nach betrifft dieser Wandel nicht alleine und ich würde sagen nicht mal vorrangig den staatlichen Umgang mit politischem Widerstand, sondern es handelt sich um eine sehr grundlegende Entwicklung staatlicher, aber auch privater Kriminalitäts- und Sozialkontrolle. Das ist kein Konzept, was sich irgendwelche Innenpolitiker ausgedacht haben und Stückchen und jetzt schrittweise umsetzen, sondern ich würde sagen, dass diese Akteure auch nur in einem Rahmen agieren, der gesteckt ist von den gesellschaftlichen Bedingungen, also von ökonomischen Veränderungen, soziokulturellen Veränderungen und diskursiven Veränderungen, die in den vergangenen Jahren zu beobachten sind. Das ist in dem Film auch schon ein bisschen angeklungen mit dem Thema der Angst. Ja, so viel vielleicht erstmal von mir.
Ja, danke. Jetzt würden wir gerne eine kurze Unterbrechung machen, in der Annahme, dass ihr dafür auch jetzt schon vielleicht bereit